Bravery is not an absence of fear. It is continuing to do things, even when you are afraid, because you know that it is the right thing to do.
I must not fear, John. Fear is a mind killer.
It's true. That, you got that one right, but I don't think I got
Well, I know the whole thing. Fear is a little death that brings total obliteration. I'll face my fear. I'll permit it to pass over me and through me. And when it is gone past, I will turn the inner eye to see its path where the fear has gone. There will be nothing. Only I will remain.
It's none of our business.
Sir, permission to express my opposition to your current apathy.
Permission granted.
Sir, I am opposed to your current apathy.
Kompott Nummer 365, armutsbelügt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 365. Kompott, den ich am heutigen, schon wieder arschkalten, Freitag, dem 8. März 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:45.
Jawohl, was einfach daran liegt, dass die ersten zwei Teile kürzer waren, als ich gedacht hatte. Aber ja, plus es ist kälter, als ich erhofft hatte. Aus irgendeinem Grund hat nämlich irgendwer den Winter wieder angeschaltet. Das will mich ja nur daran hindern, dass ich den Smarty auspacken und wieder durch die Gegend fahren kann. Aber ja. Was ihr hier jedenfalls wieder auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr das Intro-Paket, was nebenbei besteht aus dem Herrn Applebaum beim 29C3, einem After Dark, den ich letztes Jahr irgendwann schon mal verbaut hatte, und dem Herrn Strax. Sondern ihr kriegt hier wieder die übliche Dreiteilung auf und in die Ohren, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Mafia mit kann sogar Spuren von Space und einem Augdate enthalten. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die angedrohte Tech-Mafia-Space-Ecke mit Augdate und einem Problem, was aber gelöst wurde. 1 Grad, light freezing rainiger. Igitt. Angeblich partly sunniger. Ich habe heute noch keine Sonne gesehen. Chillige Greetings. Die 1 Grad, Comfort Level wie minus 3. Oder Windchillen wie minus 5 und der Wind macht irgendwas zwischen 22 und 35 km/h aus dem East. Und wenn er nicht irgendwas völlig anderes macht, einfach nur um mich zu ärgern. Aber ja. So, dann hätten wir da mal die Fanboy-Ecke, logischerweise. Da gab es als erstes mal ein Augerücht, dass da nämlich Apple has plans to launch multiple new iPhone models this summer, according to a new report. Citing claims made by Barclays Capital Analysts, Chinese language blog, bla, fasel. Okay, hört schon auf, lustig zu sein, weil ein chinesisches Blog bezieht sich auf irgendwelche Analystisten. Analystisten haben üblicherweise immer falsch gelegen. Von daher, ja, also irgendwer in China bezieht sich jetzt auf irgendwelchen Hirnfick, den irgendwelche Analystisten fallen gelassen haben. Und der BGR berichtet das dann als Nachrichten. So, aber ein August-Termin fürs nächste iPhone steht da irgendwie in der Landschaft rum. Sagen wir mal so, da gibt es noch eine andere Quelle, die diesen Termin auch nennt. Das könnte also sogar sein, dass das nicht totaler Hirnfick ist, sondern tatsächlich mit der Realität irgendwas zu tun haben könnte. Habe ich mir am Samstag reingeklebt, genau. So, dann gab es Gerüchte. Bloomberg hat nämlich ja schon behauptet, jawohl, 9 Uhr, hat ja schon behauptet, dass es jetzt 9 Uhr ist. Nein, das hat Bloomberg gar nicht behauptet. Dass Apple 100, über 100 Produktdesigner an einem Wristwatch-like Device arbeiten hätte. Und wobei bei der angeblichen iWatch, da gab es jetzt auch vorgestern noch irgendwie eine besonders putzige Wortmeldung, wo dann irgend so ein Volldödel meinte, ja, das Ding, das wird sich ja nicht durchsetzen. Das ist ja schon gescheitert. Was ich dann besonders, ach so, irgendwie so ein alter Swatch-Type, was ich dann besonders putzig fand, dass der jetzt irgendwie ein Produkt, was noch nicht mal angekündigt wurde, meint da schon irgendwie erkennen zu können, wie das denn angenommen werden würde. irgendwas ist mit dem Reifen da vorne. Ja, ist nicht mein Auto. Und zwar hat jetzt Bloomberg nochmal nachgelegt und behaupten jetzt, dass Apple das Device as soon as this year introducen wollen würde. Und mindestens 79 Patente angemeldet hat, including the word wrist, including one for a device with a flexible screen, bla fasel. So, also jetzt stürzen sich auf Patente, wobei es eben bei Apple auffällig oft Patente gibt, die dann nie irgendwo in einem Produkt wieder auftauchen oder nicht offensichtlich. Und dann ist das Gerücht, dass es da jetzt irgendwie so eine, wie heißen eigentlich die Bänder, die man sich da irgendwie an den Arm tackern konnte? Da so irgendwie randitschen und klonk, legt sich das rum. Naja, also sowas in der Richtung. Da gibt es jetzt auch irgendwie einen Patentantrag drauf und jetzt Gerüchten, also die Gerüchterstatter, das wird jetzt die iWatch. Ja, mei. Warten wir es einfach ab. Es kann ja auch immer noch sein, dass sich rausstellt, dass Apple das doch nicht hinkriegt, dass da irgendwie der Rums fehlt, dass es eben nicht das Produkt ist, was den Markt aufrollt, was jeder Uhrenbesitzer sofort haben will und keine andere mehr. So, und in dem Moment wäre dann der Zeitpunkt, wo zu Steves Zeiten das Projekt dann schlicht und ergreifend umgebracht worden wäre. Und das ist der Punkt, den ich hoffe, dass der auch immer noch irgendwen hat bei Apple, dass dann nämlich ein Produkt, was nichts werden kann, was aus irgendwelchen Gründen den Standards nicht entspricht, einfach eingestampft wird und eben nicht auf den Markt kommt, um dann da eingestampft zu werden. Na, aber hey. Schwupps. So, dann gab es ein Gerücht. Und zwar René Ricci hat iPhone 5S im August, neue iPads im April gerüchtet. Und René Ricci ist in der Vergangenheit damit aufgefallen, dass einige oder viele von seinen so formulierten Aussagen sich dann mit der Wahrheit getroffen haben und festgestellt haben, dass sie doch zusammenpassen. Und anders ausgedrückt, wenn der was gerüchtet, hatte er zumindest in letzter Zeit jetzt häufiger mal richtige Treffer. Und von daher kann man das jetzt einfach mal hinnehmen und sagen, okay, also irgendwie im April, also irgendwann nächsten Monat neue iPads, was dann die Frage aufwirft, also bei einem großen iPad, okay, ne, da ist ja die letzte größere Änderung im, lass mich lügen, März letztes Jahr gewesen, irgendwie so, dritte Generation iPad halt. Und beim Mini wäre halt die Frage, ob es jetzt da schon irgendwie ein Update gibt. Das Mini ist ja noch gar nicht so alt. So, plus, wenn es da irgendwie ein Update gäbe, dann hätte ich gerne einen retinierten Bildschirm. Aber gestern ist es mir dann doch wieder gelungen, Pixel zu sehen. Was halt so passiert, wenn ich nicht mehr mit der Brille gucken kann, weil die Linse auf unendlich gestellt ist. Aber ja. So. Dann gerüchtet der heiße Ticker, dass 10.8.3 verteilbar wäre. Oder wie es hier in ganz heißt, selten hat ein Update so lange gedauert. Seit Ende November verteilt Apple nun schon Vorschauversionen von OS X 10.8.3 an Entwickler. Nun könnte die Mountain Lion-Aktualisierung endlich fertig sein, weil Mac Rumors hat nämlich gerüchtet, dass in dem neuesten Bild wieder irgendwie zwei Nummern größer als das letzte Bild, was ich auch schon nicht mehr vermeldet habe, weil es wird einfach langweilig, immer nur neue Versionsnummern zu vermelden. Das wäre jetzt dann auch irgendwo Apple intern verteilt worden und lege damit irgendwie die Vermutung nahe, dass es vielleicht langsam einen Zustand erreicht hat, der fertig werden könnte. Also was es für mich vielleicht auch einfach nahelegt, ist, da ist ein so dämlicher Bug drin, dass man den einfach bei den Mitarbeitern nicht haben will. Nämlich, ne, File, Doppelpunkt, Slash, 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 Rums. Und, ja, da könnte ich mir lebhaft vorstellen, dass da, ne, also das ist so der eine Grund, wegen dem ich 10.8.3 halt ganz gerne hätte. Der Bug ist halt dämlich. Nicht, dass er mich irgendwie akut bedrohen würde, so in meinem täglichen Leben, aber sagen wir mal so, wenn es irgendwo auf einer Webseite auftauchen würde, dann würde es mir halt den Browser-Alarm legen. Und wenn es mir den Browser-Alarm legt, legt es mir dann auch die Konsole lahm. Und das fände ich jetzt persönlich nicht nett. Und deswegen hätte ich diesen dämlichen Bug hier gerne weg. Der Rest von 10.8.3, da wüsste ich nicht, ob es überhaupt irgendwo signifikante Änderungen gibt. Plus, wo man ja auch nochmal drauf achten darf, ne, vor einem Jahr ist 10.8 zum jetzigen Zeitpunkt langsam schon in der Ankündigung irgendwo rumgelegen. als, ach übrigens, das nächste OS braucht nicht mehr so lange. Das ist hier da schon eine Preview-Version. Das war ja, glaube ich, die Geschichte, wo Apple sich Gerüchterstatter eingeladen hat und denen persönlich überreicht hat. Hier eine Vorab-Version, könnt ihr schon mal testen. So, das sowas ähnliches ist jetzt von 10.9 nicht öffentlich bis jetzt zumindest. Also wenn es irgendwo 10.9-Tests gibt, dann habe ich von denen nichts mitbekommen. Hier plätschert übrigens gerade nichts. Oh. Ja, und wenn es nicht plätschert, hört man es auch nicht, dass hier eine Menge Wasser da steht. Da in dem mehr oder weniger Gewässer. Naja. So, und da ist also jetzt irgendwie aktueller Gerüchtestand Apple verteilt an Mitarbeiter, die 10.8.3 Preview, Beta, whatever. So, dann gibt es ein Interrücht von gestern aus Mac-Rumors. Reuters hat da nämlich berichtet, dass Intels Move into Contract Manufacturing of Chips for other companies suggests that Apple could become a future customer with its A-Series Chips. Also Reuters gerüchtet, ja, Intel macht ja dann auch Prozessoren-Chips für irgendwelche anderen Firmen und das könnte bedeuten, dass da auch Apple als Kunde auftauchen könnte. Ja, Intel hat, glaube ich, auch irgendwelche ARM-CPUs im Angebot und könnte dann auch für Apple arbeiten. So, was ich nicht glaube, dass irgendwelche Tablettengeräte von Apple in näherer Zukunft mal mit richtigen großen Intel-CPUs, also x86-CPUs, rauskämen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Technisch möglich wäre es vielleicht, aber Sachen wollen wir so, wenn die dann rauskämen, dann wären die so ähnlich beschränkt wie der Surface Palm in der großen Version. Also nicht die Retweet, sondern halt die große, die ja dann irgendwie mit Lüfter und mit Gedöns und Akkulaufzeit unter einem Level, den man haben will. Und ja, also irgendwie eine Quelle dicht an einer der Firmen behauptet, dass Intel und Apple Führende, die Geschichte schon diskutiert hätten im vergangenen Jahr, aber kein Agreement has been reached. Blablub. Und dann ist ausgedrückt, ja, ne, Intel sagt ja, wir können auch CPUs für andere produzieren. So, hallo Apple, wollt ihr, dass wir für euch CPUs produzieren? So, kommt halt auf die Bedingungen an und die sind dann offensichtlich nicht in einer Form, dass Apple da jetzt sagt, ja, macht. So, jetzt, wo es wieder kalt wird, Switch jetzt hier auch nicht. Kann ich ja verstehen. Ich wollte ja im Winter auch nicht rumzwitschern wollen. Was mich nicht daran gehindert hat, diesen Winter ungefähr jede Woche einmal draußen gewesen zu sein. Um irgendwie hier so in so ein komisches Aufnahmegerät reinzulabern. Aber ja. Hört das überhaupt jemand? Ach, egal. So, genau. Und dann gibt's Neues von der Mafia. Ja, gut, es ist letzte Woche, hatte ich es ja im Podcast dann schon gesagt, so ja, wo ist jetzt hier nun eigentlich die fertige Abstimmung, das Abstimmungsergebnis? Ja, das ist schlicht und ergreifend zu dem Zeitpunkt, als ich mit den Aufnahmen fertig war, noch gar nicht da gewesen, weil um 10.57 Uhr hatte der Bimbestagspräsident das Ergebnis der Abstimmung zum LSR bekannt gegeben. 539 abgegebene Stimmen, 293 davon mit Ja, 243 mit Nein, 3 Enthaltungen. Damit wurde der Gesetzentwurf mit Mehrheit angenommen. So, soweit, so unüberraschend. Ja, nee, kommt gleich noch. Dann das Ganze als D-Radio-Nachricht. Der Bundestag hatte die Novellierung des Urheberrechts gebilligt. Für den Gesetzentwurf der Regierung stimmten 293 Abgeordnete, dagegen votierten 243. Es gab 3 Enthaltungen mit dem sogenannten Leistungsschutzrecht.
Lügenschutzgeld, finde ich, ist eine passendere Bezeichnung.
Aber ja. Wird den Presseverlegern das ausschließliche Recht eingeräumt, ihre Texte und Bilder im Internet zu gewerblichen Zwecken zugänglich zu machen? Wieso eigentlich ihre Texte? Der Text. Urgehoben wurde der vom Heber der Uhren. Und was passiert eigentlich mit einem Journalisten, der einen von ihm urgehobenen Text zwei Verlagen zur Verwertung anbietet? Von beiden Verlagen wird der Text verwertet, ohne dass da Änderungen am Text vorgenommen werden. Die haben dann beide ein exklusives Recht, den Text ins Internet zu stellen, können sich dann drum prügeln. Na, oder anders ausgedrückt, der arme Journalist. Aber ja, Suchmaschinenbetreiber wie Google müssen für die Nutzung längerer Textausschnitte Lizenzen erwerben. Allerdings bleibt das Anzeigen von Verlinkungen und kurzen Beschreibungen weiterhin möglich. Wobei niemandem klar ist, was denn nun eigentlich eine kurze Beschreibung, wie es hier formuliert ist, ist. Einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte. Einzelne Wörter, also ein Wort, ist erlaubt. Oder kleinste Textausschnitte. Jetzt ist die Frage, ist ein kleinster Textausschnitt etwas anderes als ein einzelnes Wort? Oder auch zwei? Das heißt, ab drei Wörtern gibt es eine Abmahnung. Potenziell. Na, lässt sich zumindest logisch aus dem Gesetz ableiten. Vorausgesetzt, dass Juristen da logisch rangehen würden, was sie gerne nicht tun. Na, oder anders ausgedrückt, nicht mehr als drei Worte. Aber ja. Der netzpolitische Sprecher der Grünen von Notz warf der schwarz-gelben Koalition handwerkliche Fehler vor. Angesichts unbestimmter Rechtsbegriffe werde es jahrelange Gerichtsprozesse geben. Hoffentlich gegen Google, weil Google hat das Geld. Ähnlich äußerte sich die Abgeordnete der Linkspartei Sitte und warnte vor einer drohenden Rechtsunsicherheit. Nach Ansicht der SPD-Abgeordneten Zypries schützt das neue Gesetz die Urheber nicht. Nee, es ist ja auch nicht dafür gedacht, die Urheber zu schützen, sondern nur dafür gedacht, die Verleger zu schützen vor Google. Vor dem bösen Google, was es doch glatt wagt, Besucher auf die geheiligten Webseiten der Verleger zu bringen. Plus, es gibt jetzt auch schon den ersten Fallout von dem Ganzen. Aber vorher gab es nochmal die Opposition. Weil nämlich sich rausstellt, wenn man sich die Anzahlen anguckt, von der Opposition waren so viele Leute abwesend, dass wenn alle von denen anwesend gewesen wären und mit Nein gestimmt hätten und aber von der Regierung, von den Regierungsparteien eben die gleiche Anzahl Abgeordneter da gewesen wäre, wären die Anzahl Nein-Stimmen ausreichend gewesen. So, das ist allerdings Kristallkugelei, weil die Wahrscheinlichkeit, dass gleichzeitig sämtliche Oppositionsabgeordneten anwesend sind, aber nicht sämtliche Koalitionsabgeordneten, ist doch eher gering, weil dann wäre wahrscheinlich irgendwie Order ergangen, dass in irgendeiner Art und Weise die Abstimmung rausgezögert wird. Solange bis dann sämtliche Koalitionsabgeordneten anwesend sind oder genügend Koalitionsabgeordnete zumindest. Und dann wäre das Ding dann trotzdem durchgekommen. Von daher, ja, man kann jetzt natürlich sagen, die böse Opposition hat die Chance versäumt. Ja, die Chance haben sie versäumt. Sie haben sich nicht mal angestrengt, da eine Mehrheit zu spielen. Motorflugzeug. Was unter anderem daran gelegen hat, dass bei den Grünen zur gleichen Zeit Vorstellung ihres Wahlprogramms stattfand, womit dann die Parteiführung der Grünen abwesend war, eben bei dem Wahlprogrammveranstaltungsding. Bei den Linken waren spannenderweise auch irgendwie führende Figuren abwesend. Bei der SPD weiß ich es jetzt gerade nicht. Na, aber so, ja. So, ja, wäre die Opposition vollständig anwesend gewesen, die Regierung aber nicht. Ja, hätte Fahrradkette. Ne? Ja. So, und zwar gibt es da eigentlich irgendwie so eine Geschichte, so Pairing-Vereinbarung, dass wenn ein Abgeordneter der Regierung nicht kann, aus irgendwelchen Gründen, dann auch ein Abgeordneter von einer Oppositionspartei abwesend ist gleichzeitig, damit die nicht eine Mehrheit plötzlich geben können, obwohl sie ja eigentlich gar nicht gewähltermaßen die Mehrheit wären. Irgendwie so. Das wäre aber in diesem Fall nicht der Fall gewesen. Blablub. Waren es davon abgesehen, was die Opposition will. Dann hat der Herr Niggemeier mal beim BDZV, also Bund Dämlicher Zeitungsverleger, nachgefragt, ob die denn jetzt der Meinung sind, dass mit dem Gesetz, so wie es vom Bundestag beschlossen wurde, Google verpflichtet wäre, bei den jetzigen Scharnippets, die da vorkommen, bereits eine Erlaubnis einholen zu wollen. Sagt der BDZV, natürlich, Google zeigt schließlich mehr als einen halben Buchstaben an. Also aus der Kategorie wenig überraschend, wäre ich Google, würde ich mir jetzt überlegen, was ich mache. So, hat Google hoffentlich schon. Nämlich so, ja, gut, man kann irgendwie den belgischen Weg sich einfach mal als Vorlage ranholen. Der belgische Weg war, dass sie, ich weiß nicht, was da zuerst war, ob sie erst sich vor Gericht geprügelt haben und verloren haben. Auf jeden Fall haben sie dann am Ende die Verlagswebseiten einfach aus sämtlichen Indizes gekickt. Plock, waren die weg. Dann hat es nicht lange gedauert, bis auch den Verlegern aufgegangen ist, dass wenn sie nicht mehr in der Suchmaschine Google angezeigt werden können, die Anzahl Besucher auf der Webseite der Verlage sich reduziert signifikant. Sehr signifikant. wo man dann irgendwie auch als Verleger auf die gute Idee kommen kann, dass es vielleicht doch hilfreich sein könnte, bei Google gelistet zu werden. Daraufhin sind ja dann die belgischen Verleger bei Google eingelaufen und haben darum gebettelt, wieder gelistet zu werden. Google gesagt, ja, tut uns leid, es gibt da dieses Urteil, wir dürfen das nicht. Und die Verleger gesagt, okay, wir unterschreiben euch, dass ihr euch das Urteil jetzt doch nicht halten müsst. Ja, okay. So, seitdem sind sie ja wieder gelistet. Na, die berühmte belgische Lösung. Das könnte einem BDZV auch klar sein, was dann passiert. Na, Google hat da im Zweifelsfall den längeren Hebel. Ja, ihr könnt Geld von Google verlangen, aber was Google daraufhin machen wird, ist A, nicht bezahlen und B, euch auch keine Besucher mehr zuleiten. Könnt ihr mal sehen. Na, also ich fände sogar gut, wenn irgendwie die ganzen Verlegervereine da nicht mehr bei Google News gelistet werden, weil dann würden vielleicht endlich mal Newsquellen hochkommen, die bisher in dem Rauschen untergehen. Aber na, plus, was es dann auch gab, das hat dann allerdings bis Montag gedauert, dass Wortmeldungen vom Heise Verlag, also Jürgen Kuri und die Geschäftsleitung, haben einen Artikel veröffentlicht. Ich hatte bei Twitter Kuri schon mal angefragt, so wie sieht denn das aus bei euch? Der hat dann verwiesen, es gab da irgendwie in den Untiefen des Forums Beiträge. Die Geschäftsführung hat sich da schon mal geäußert zu, so frei nach dem Motto, ja, weiter verlinken ist völlig in Ordnung. Wir dürfen auch weiter zitieren und so. Ne? Ja, okay. Also das ist mal eine Aussage, wo die Geschäftsführung auch juristisch einigermaßen haltbar eine Aussage fallen gelassen hat. Da lehne ich mich jetzt drauf und sage, okay, wenn die Geschäftsführung sagt, ist mir das ein bisschen mehr wert als bei Spon, wo irgendwelche Redakteure der Meinung sind. Ja, ich meine, dass Redakteure der Meinung sind, dass das nicht hilft, wenn niemand mehr ihre Texte zur Kenntnis nimmt. Das ist mir klar. Das ist aber auch ein Verlegerschutzrecht und nicht ein Redakteursschutzrecht. Na, von daher... Ja, also Spon nehme ich nicht ernst. SZ, der Plöchinger, der der Meinung ist, ja, so als Chefredakteur findet er LSR scheiße. Ja, hat er das schon mal mit dem Hausjuristin vom Verlag abgeklärt. Weil wenn der Hausjurist einem dann irgendwie eine teure Abmahnung zukommen lässt, dann gewinnt man ja auch nichts. Dass der Chefredakteur der Meinung ist, dass er das ja gar nicht tun sollte. Na, aber hey. So, dann gibt es übrigens Kanadakta. Weil nämlich Kanada jetzt von der USA gezwungen werden soll, die Regeln von ACTA umzusetzen. ACTA, ne? Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Irgendwann letzten Juli, genau. Ist das nicht sogar am selben Tag gewesen wie Discovery? Also jedenfalls da im ungefähren zeitlichen Zusammenhang im Juli mit der Entdeckung eines Herrn Hicks, der am CERN entdeckt wurde. Im Zuschauerraum. Da ist ja ACTA verstorben in der EU. Na, weil das EU-Parlament laut und deutlich gesagt hat, no. So, und jetzt will die USA Kanada zwingen, ACTA umzusetzen. Sag mal, geht's noch? Oder lässt es mich etwas weniger höflich ausdrücken? Habt ihr den Arsch offen? So, achso, genau, hier haben wir es auch nochmal. HSR, Heise hat gesagt, so im Wesentlichen weitermachen wie bisher. Golem sagt übrigens auch das Gleiche. Da fehlt mir allerdings irgendwie eine Kennzeichnung, dass das die Stellungnahme der Geschäftsführung ist oder dass die Verlagsjuristen sich daran halten sollen. Und solange ich so eine Stellungnahme dann nicht sehe, nehme ich das einfach und sage, ja, nett. Ja, und ich meine, ich habe ja jetzt heute nicht umsonst, nenne ich praktisch keine Zeitungsnamen mehr. Da sage ich dann einfach die Zeitungs-Community, Quelle Zeitung, Quelle Webseite einer Zeitung, reicht ja auch völlig aus. Ich meine, die wollen halt nicht mehr erwähnt werden, die wollen nicht mehr wahrgenommen werden. Aber ja. So, dann hat das ganze Zeug auch angefangen zu wirken, weil Meet Echobot hat nämlich ein erster NEFS-Aggregator nach dem Beschluss des Lügenschutzrechts eine Kooperation mit Axel Springer bekannt gegeben. Und zwar geht es darum, der kommerzielle Medienbeobachtungsdienst bietet demnach künftig zusammen mit der im Februar neu eingerichteten Lizenzierungsstelle des Medienhauses vertragliche Nutzungsvereinbarungen für Volltexte in Pressespiegeln. Und dann ist es gut, das ist eben so eine Firma, die Volltexte lizenzieren will. Und das muss sie ja bisher schon. Das Lügenschutzrecht ist schließlich noch nicht in Kraft. Und wer komplette Texte wiedergeben will, wieder veröffentlichen will, der ist sowieso nach Urheberrecht schon verpflichtet, sich mit dem Halter der Verwertungsrechte zu einigen. Was im Regelfall die Verlage sind, die sich ja so viele Rechte abtreten lassen, wie sie sich nur abtreten lassen. Aber hey. Und ist dann übrigens auch schon Ende 2012 unterschrieben worden, die Vereinbarung. So, aber jetzt haben sie es dann veröffentlicht. Ja, schön. So, dann gibt es auch Aussagen von vom im Januar erst gestarteten redaktionell unterfütterten Dienst filter.de, der auf Technevs spezialisiert ist. Die haben gesagt, okay, also sie haben bei ein paar Verlagen haben sie angefragt, wie sieht das aus? Dürfen wir euch weiter verlinken und ein paar Buchstaben von eurem Text zeigen? So, Heise hat dann da nur mit der öffentlichen Veröffentlichung, da konnten sie einfach drauf verweisen. Da, wir haben gerade öffentlich zur Kenntnis gegeben, ja, dürft ihr, darf jeder. Golem hat das Gleiche machen können und ja, also da gibt es jetzt irgendwie das interessante Ergebnis, das Lügenschutzrecht ist noch nicht in Kraft und die ersten Dienste haben Probleme. So, River beschränkt den anderes Text auf 160 Zeichen, ob das ausreicht, keiner weiß es, ne? Weil kleinste Textbestandteile sind ja nur nicht geschützt. Was ist denn ein kleinster Textbestandteil von 3 Worte? Einzelne Wörter sind damit mehr als 1, also 2. Oder kleinste Textausschnitte, 3 Wörter. Oder 2 Wörter und Buchstaben. Na, also nichts Genaues weiß man nicht. Von daher schauen wir mal. So, dann gibt es Bundes-CC. Das Justizministerium veröffentlicht jetzt Texte unter CC bei ND-Lizenz, die also unter Namensnennung und keine Bearbeitung vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen, oder sogar kommerziell. Und das sind halt offizielle Texte, so irgendwie, wenn das Justizministerium irgendwas Öffentliches offiziell veröffentlicht. Was Öffentliches veröffentlicht, ja, ist es schon öffentlich. Also wenn das Justizministerium irgendwelche offiziellen Texte fallen lässt, darf man die jetzt tatsächlich CC-lizenziert weiterverwenden. Was irgendwie die Frage aufwirft, warum eigentlich erst jetzt? Aber ja, schön, dass sie dann auch mal die Zeichen der Zeit erkennen. So, dann gibt es den LS-Rat. Der Bimbestag hat ja am Freitag das Lügenschutzrecht abgenickt und jetzt ist die nächste Station der Bimbestag. Da fand sich am Mittwoch der Rechtsausschuss und fand nach Aussagen mehrerer Quellen keine Mehrheit für die Forderung, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das muss jetzt noch nichts heißen, weil die Abstimmung im Bundestag erst vor wenigen Tagen war. Aber trotzdem kann man ja schon mal irgendwie so ein bisschen sich Gedanken drüber machen, was das denn eigentlich heißt. Also was ich davon mitnehme, die Bundesratsmehrheit, der Bundestagsminderheit, also insbesondere Rot und Grün, haben offensichtlich kein akutes Interesse daran, dieses Gesetz jetzt einfach mal auszusitzen, bis nach einer Bimbestagswahl, ne, weil man könnte den Vermittlungsausschuss anrufen und das dann da irgendwie mehrere Runden drehen lassen und einfach mal locker, flockig und entspannt vor sich hingammeln. Weil solange wie es im Vermittlungsausschuss rumliegt, dreht sich da gar nichts weiter. Aber offensichtlich haben die da kein Interesse dran. Oder kein genügend gesteigertes Interesse, um dann tatsächlich ihre Macht nochmal auszunutzen, die sie ja jetzt haben. Oder anders ausgedrückt, da haben sich zwar jetzt irgendwelche Figuren in der SPD, ne, Frau, was ist doch gleich ein Browser, im Bundestagsplenum hingestellt und gesagt, das ist aber doof. Aber ihre Fraktion reagiert da oder agiert jetzt nicht so, oder ihre Partei agiert nicht so, als fände die das auch alles doof. So, ne? Ich meine, das legt dann die Frage dann mal wieder vor, so, warum sollte man die eigentlich wählen wollen? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber dieses Jahr soll eine Bundestagswahl stattfinden. So, da stellt sich diese Frage jetzt dann auch tatsächlich und nicht nur, was würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahltag wäre? Oder anders ausgedrückt, huch, wichtig ist jetzt die Abstimmung in der Bundesratssitzung am 22. März. Also übernächste Woche. Und dann gucken wir mal. Wenn der Bundesrat nickt, tritt das Ding in Kraft. So, ne, also für mich habe ich meine Konsequenz jetzt schon gezogen. Ne, also im Blog gibt es keine Links auf Verlagsinhalte mehr. Einzige Ausnahme, Heise. Da bin ich mir einigermaßen sicher, dass die Aussage der Geschäftsführung da auch tatsächlich einigermaßen bindend ist. Plus, was dann da unter Related Artikel auftauchte, so ja, Heise hat ja in der Vergangenheit auch schon das eine oder andere Mal vor Gericht für die Freiheit zu verlinken gekämpft. Ne? Any DVD irgendjemand. Und dann ist ausgedrückt, ja, die haben sich zumindest in der Vergangenheit auf der Seite der Guten aufgehalten. Sollten sie da jemals wegkommen von, kann man dann immer noch seine Meinung ändern, aber im Moment sieht es zumindest ganz gut für die aus und ansonsten traue ich einfach keinen Medien weiter, als ich sie werfen kann. Na, und jetzt gibt es dann auch schon erste Texte, wo ich dann überhaupt gar keinen Link mehr rein tue. Weil Quelle irgendwo, Zeitungscommunity. Dumm, die dumm. Wenn ihr da irgendwie Zeugs mit Quelle Internet veröffentlicht könnt oder Geld dafür haben wollen könntet, dass man euch verlinkt, nö, das ist mir zu Recht unsicher. Ich meine, ich habe im Blog irgendwie, hab ich überhaupt Leser? Hab ich Hörer? Ne, von daher, ja, scheißegal. Also ich meine, ob ich irgendwen verlinke oder in China der Reissackbaum umfällt. Ah, interessiert im Zweifelsfall niemanden. Aber ja, also meine Konsequenz ist jetzt ja, die Verlage werden einfach konsequent nicht mehr zur Kenntnis genommen. Dann gibt es übrigens überraschende Neuigkeiten von der SPD, die gestern bei Netzpolitik aufgetaucht sind. Gestern wunderten wir uns etwas, warum die SPD geführt in Bundesländern nicht so engagiert beim Lügenschutzrecht für Presseverleger im Rechtsausschuss im Bundestag Steine in den Weg legen wollten, wie sie es könnten. Immerhin hätten sie aktuell die Chance, wenigstens einen Vermittlungsausschuss anzurufen und damit die Einführung zumindest zu verzögern. Fast zeitgleich zur nicht genutzten Chance im Bundesrat stand der SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Piers Stonebridge auf der CeBIT auf einer Bühne und kritisierte das Lügenschutzrecht laut Linienberichten scharf. Heute wurde uns der Entwurf des SPD-Regierungsprogramms zur Bundestagswahl mit dem Titel Deutschland besser und gerecht rechter regieren für ein neues soziales Gleichgewicht in unserem Land Ausrufezeichen zugeschickt. Der Stand des Wahlprogrammentwurfs ist vom 2.3.2013, ein Tag vorher wurde das Lügenschutzrecht im Bundestag abgestimmt. Und dort haben wir auch das Lügenschutzrecht gefunden, das nennt man zwar nicht so, aber ratet mal, was hier gefordert und geschrieben wird. Dazu müssen wir die Erprobung neuer Geschäftsmodelle auch rechtlich ermöglichen, zum Beispiel durch eine vereinfachte Lizenzierung. Presseverleger brauchen eine gesetzliche Regelung, die ihnen die Verfügungsgewalt über ihre Produkte im Netz sichert und ermöglicht, die unbefugte Verwendung ihrer Artikel durch Dritte, zum Beispiel durch Aggregatoren oder Harvester, zu unterbinden. So, und dann ist ausgedrückt. Im SPD-Wahlprogramm steht im Kern drinne, wir wollen ein Lügenschutzgeld für Verleger. So, liebe SPD, das ist jetzt schon der zweite Strike. Muss ich noch warten, bis ihr einen dritten abkriegt, oder stelle ich einfach fest, dass ich euch für unwählbar halte? Ich glaube, ich stelle einfach mal fest, ich wähle euch besser mal nicht. Nicht nur, dass ihr in der Vergangenheit ja durchaus das eine oder andere Mal umgekippt seid, Zensosula irgendjemand, sondern dass ihr auch so ganz insgesamt aus eurer Vergangenheit immer noch nichts gelernt habt. Hartz IV irgendjemand? Ja, von daher, nein, danke. Was dann die Frage aufwirft, wen ich denn dann wähle, aber ja. So, dann gab es, hatte ich ja letzte Woche auch schon, den Dramin. Nämlich letzten Freitag sollte ja eine Dragon-Kapsel zur ISS starten. Das hat sie dann auch getan, irgendwann am Nachmittag. Ist die Dragon-Kapsel dann tatsächlich gestartet auf einer Falcon 9-Rakete. Die ist auch sauber im Orbit angekommen. Dieses Mal sieht es nicht danach aus, dass irgendwo ein Triebwerk ausgefallen ist. Dann gab es allerdings, so gerade als der Stream langweilig werden wurde, wollte, so irgendwie kurz nach der Abtrennung von der Oberstufe, schlugen bei mir Eilmeldungen ein. Mission Clock vermeldet, es gibt da ein Problem. Da habe ich dann mal nachgeguckt, was ist denn das Problem? Naja, es stellte sich raus, irgendwie die Triebwerksports von den vier Stück, die Kapsel hat, ist nur einer da gewesen. Die anderen haben sich nicht pressurisieren lassen. Also da konnte man irgendwie keinen Druck auf die Triebwerkssysteme draufhauen. Und ja, haben sie dann irgendwie ein bisschen rumexperimentiert, rumprobiert. Dann hat sich irgendwann rausgestellt, ja, da ist irgendwie Debris in irgendeinem Helium-Dings. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das ein Helium-Dings für alle Pods war oder ob da jeder Pod sein eigenes Helium-Dings hat. Dann irgendwie hieß es, dass da dreimal Debris irgendwo aufgetaucht wäre. Das ist dann schon irgendwie auffällig viel für ein eigentlich fehlerfrei zu funktionierendes System ist. Aber ja. Und jedenfalls haben sie da dann irgendwie ein bisschen mit den Ventilen rumgeklonkt und dann hat es aber doch funktioniert und die sind dann am Sonntag und nicht am Samstag an der ISS angekommen. Also einen Tag Verzögerung hatten sie. Weil logischerweise während der Zeit, wo die Triebwerke nicht funktioniert haben, konnten sie keine Kurskorrekturmanöver vornehmen, die eigentlich geplant waren. So. Aber ja, da sind sie dann halt ein bisschen später bei der ISS angekommen. Dann gibt es Briefschluss vom Samstag. Nämlich eine unter anderem von Verbraucherschützern geäußerte Kritik an ihrem E-Postbrief will die Deutsche Post auf der CeBIT entkräften. Und da gibt es jetzt nämlich Verschlüsselung für, kann man nochmal extra bezahlen. Und zwar Verschlüsselung im Sinne von nicht nur irgendwie der Weg zwischen dem Endanwender und dem Server ist verschlüsselt und danach ist alles wieder unverschlüsselt, sondern jetzt soll auch von Ende zu Ende verschlüsselt werden können gegen extra Gebühr. Weil so ein Briefumschlag, der muss ja extra kosten. Na, was sie bisher da haben, das ist halt eine Postkarte. Schön, dass wir verglichen haben. So, plus, dass es irgendwie die Deutsche Post bremst gerade die E-Mail aus. Auch immer noch. Aber ja, das ist so aus der wenig überraschend Kategorie. So, dann gab es Everbreak. Die hatten nämlich irgendwann letzten Samstag haben sie eine Mail rausgehauen, so von wegen, ja, wir hatten da irgendwie suspicious accesses in irgendwo unseren Datensystemen, wo auch irgendwie die Passwörter gesaltet und gehasht rumliegen. Und deswegen haben wir jetzt einfach mal sämtliche Passwörter resettet. Ja, okay, wenn es euch glücklich macht. Wo mir dann aufgefallen ist, dass da irgendwie meine Evernote-Archivierungen von den Outlines sowieso nicht mehr angekommen sind in den letzten paar Wochen. Und dann ist ausgedrückt, ja, ich habe da zwar einen Account, aber irgendwie so dringend vermisst habe ich den jetzt nicht. Ja. So, dann gab es eine HIV-Heilmeldung, die allerdings noch ein bisschen suspicious ist. Im Kampf gegen AIDS haben Ärzte in den USA nämlich einen Erfolg vermeldet. Nach einer aggressiven Therapie mit antiretroviralen Medikamenten kurz nach der Geburt soll erstmals ein mit dem HIV-Virus infiziertes Baby weitgehend geheilt worden sein. Wobei da eben das Unklare ist, ob es denn tatsächlich infiziert war oder ob da nur Virenspuren von der Mutter nachgewiesen wurden im Blut des Kindes. Und dann ist ausgedrückt, ja, da gibt es zwar eine, ja, haben wir geheilt, Meldung, aber die ist so ein bisschen, es könnte auch sein, dass ihr da einem Artefakt aufgelaufen seid. So. Na, ich meine, genauso wie es ja auch eine echte Heilung gab, wo allerdings so unter Ferner liefen gerade mal für einen Krebs sowieso das gesamte Immunsystem tot gemacht wurde. So, hinterher waren dann der HIV auch weg. Aber, ja. Also das ist halt keine Alternative. Man kann halt nicht jedem HIV-Patienten eine knallharte Chemo mit kompletter Ausschaltung des gesamten Immunsystems verabreichen. Das war nur in dem einen Fall, wo es da bisher dokumentiert ist, halt nötig, weil es sowieso nötig gewesen wäre für die Krebstherapie. Aber ja. So, dann ist der EU-Kommission ja aufgefallen vor einiger Zeit, dass irgendwo in den Untiefen von Microsofts Windows es gar keine Browserauswahl mehr gab, obwohl Microsoft sich ja ganz hoch und heilig dazu verpflichtet hat, eine Browserauswahl in Windows-Betriebssysteme einzubauen. Und entsprechend ist da jetzt dann auch am Mittwoch eine Strafe rausgefallen. Und zwar, wegen unfairer Geschäftspraktiken muss der Software-Riese Microsoft, ja, das ist der DAX, eine 8000-Punkte-Marke, nach oben durchstößt, interessiert niemanden. Also mich nicht und damit niemanden. Also jedenfalls wegen unfairer Geschäftspraktiken muss Microsoft 561 Millionen Euro Geldbuße an die Europäische Union zahlen. Und dann ist ausgedrückt, die EU finanziert sich jetzt durch Microsoft-Strafen. Ja, ne, Hintergrund ist, dass da halt irgendwie die Browserauswahl eine ganze Weile nicht funktioniert hat. Weil, ja, das haben wir versäumt. Das kann ja mal passieren. Konnten ja nicht ahnen, dass diese Funktion tatsächlich jemand benutzen will. Ja, blub. Ich meine, die viel spannendere Frage ist, was macht die EU denn eigentlich in Sachen Wettbewerbsrecht bei nicht dicken, fetten, großen Computern? Gibt es da irgendwas, wo sie was tun könnte, müsste, sollte, dürfte, würde, hätte, könnte? Ja, also, ja, die kämpfen da immer noch den Kampf der 90er. Oder was, der Kampf der 2000er? Auf jeden Fall ist der Kampf schon ein paar Tage länger her. So, der interessiert heute kaum noch jemanden. Aber ja. So, und dann bin ich fast am Ende und habe da nämlich noch von gestern eine Meldung, die gar keine Meldung ist. Weil hatte ich ja letzte Woche angekündigt, dass ich wieder einen Augenarzttermin hätte. Nämlich am 7., also gestern, von mir aus gesehen. Und den hatte ich dann auch inklusive, war ja angekündigt, hatte sie ja im November, war der letzte Termin vorher, gesagt, ja, so, beziehungsweise ich habe darauf hingewiesen, so, ja, mein rechtes Auge, das ist ja im Dezember 2011 das letzte Mal da hinten vor der Dezember 2011 OP 259 beäugt worden, ob es denn da in Ordnung ist. Und das war so beäugen im Sinne von einmal kurz Großtropfen, dann einmal irgendwie 2 Minuten reingucken, ja, passt, zack, so, jetzt gucken wir uns das andere Auge an, das ist viel interessanter. Und ja, so ähnlich war es dann gestern auch. Also ich bin da, hatte ja so 15 Uhr meinen Termin, bin da halt aufgetaucht. Dann gab es erstmal irgendwie lustige Visus- und Nichtdruckmessung. Wobei Visus rechts, also sagen wir mal so, die 1,2 von dem Display habe ich gesehen. So, ja, da ist 120% bestätigt. Ja, inzwischen, nachdem es ja irgendwann bei Fielmann auch mal mit dem Messwert rauskam, glaube ich das ja auch. Beziehungsweise bei Fielmann hatte sie den 125er oder 1,25, ja, ja, Messwert, den ich nicht ganz geschafft habe. Aber ja, so irgendwo da in der Region. Und ja, Visus links, überraschend wenig. Ach, ja, ich meine, diese automatisierten Visus-Tester, da kann ich eigentlich auch nur versagen mit links. Und dann auch gleich groß getropft, beide Augen. Weil, wie gesagt, wenn sie rechts reingucken sollte, muss sie rechts reingucken. Und links, ja, Maja hatte sie irgendwie mit draufgeschrieben, soll sie links auch mal groß machen. Ja, gut, die Pupille links ist viel weniger groß geworden als die rechts. Die rechts war am Ende fast gar nicht mehr sichtbar. Aber ja, die Iris, nicht die Pupille. Die Pupille war sichtbar. So, und dann irgendwie 10 Minuten zweiter Tropfen. So, und dann bin ich auch schon irgendwie vor 20? Nee, 20 war noch durch. Also so vor 30 auf jeden Fall. Vor 15.30 Uhr bin ich drinnen gewesen bei ihr. So, dann habe ich gesagt, können wir mal mit rechts anfangen. Das ist das Auge, was ich nicht abschalten kann. Das, wo das mit dem Reinleuchten echt nervt. Midorn wird übrigens Chef des Berliner Flughafens. Ja, dann wird der Herr Midorn den Berliner Flughafen unterirdisch nach Stuttgart verlegen können. Und die Bremssysteme abschaffen. Entschuldigung. So, und jedenfalls hat sie dann auch rechts angefangen. Und ja, das war echt unangenehm. So richtig, richtig echt bäh. Gar keinen Spaß gemacht. Aber ja, plus, wenn man da irgendwie in eine riesig getropfte Pupille. Ja, Medorn wird Chef des Berliner Flughafens. Ja, Sporn, ich hatte schon mitgekriegt. Ich will jetzt eigentlich nur noch, dass die Heute-App mir auch noch eine Eilmeldung zukommen lässt. Und jedenfalls ist dann da, also der Witz, wenn man das irgendwie groß tropft, dann sieht man tatsächlich ein bisschen was vom Adergeflecht. Vor der Netzhaut. Ja, also ich habe das gesehen. War schon komisch. So. Am schlimmsten war, als ich dann geradeaus mitten in die Lampe reingucken sollte. Ah, ja. So, jedenfalls rechtes Auge zertifiziert in Ordnung, alles großartig. Keine Auffälligkeiten. Der Floater, der da durch mein Blickfeld durchfloatet immer wieder, ist A, zu stabil, um irgendwas mitzuteilen, und B, ist da ja auch nichts. Plus, alleine die Tatsache, dass der so stabil ist, weist darauf hin, es ist nicht ein Stück Netzhaut, was da irgendwie vor dem Rest von der Netzhaut rumschwimmt und mir damit was mitteilen will, sondern es ist einfach irgendwas im Glaskörper. So, und den fassen wir nach Möglichkeit überhaupt gar nicht an. Das Auge fassen wir auch nicht an, wenn es nicht irgendwie absolut dringend nötig ist. Weil das ist schließlich nur ein 20% Auge, auf das soll ich aufpassen. Hat Doc Schröder damals gesagt. So, danach war dann das linke Auge dran. Da hat sie ein bisschen länger gebraucht. Und ja, Endergebnis da war dann auch, ja, ist ja großartig. So, ne, hat sie es wieder gelobt. So, ja, und beim letzten Mal, da haben sie da 5 Meter weit gucken können mit. Boah. Und die so, ja, wieso ist 20% ist der Peak? So, irgendwo in der Region sehe ich das Auge auch wieder. So, plus, was ich gestern auch noch hatte, da ist irgendwie, als ich dann auf Arbeit ankam, war dann irgendwie das Unterlid plötzlich knallrot. Fand ich gar nicht lustig. Aber ja. So, dann hat sie noch einen Druck gemessen, weil hat ja niemand einen Druck gemessen, ja, 17. Also auch im Rahmen. In groß getropft, sogar sehr im Rahmen. Aber ja, so, genau. Und jetzt, nächsten Termin habe ich dann am 13.06. und habe damit jetzt das Luxusproblem, dass ein schon lange geplanter, da ist ja mal wieder ein Jahrestag dann da demnächst, Podcast, vorher stattfindet, oder anders ausgedrückt, ich habe dann da jetzt plötzlich alles zusammen, um da eine super sonderspeziell extra Juni-Folge aufnehmen zu können, irgendwann, wenn ich will. Und wenn das Wetter nicht gerade so scheiße ist, dass ich sowieso nicht aufnehmen will, wenn ich nicht unbedingt muss. Aber ja. So. Genau. Oder anders ausgedrückt, ich habe jetzt wieder 3 Monate Ruhe. Ein bisschen mehr als 3 Monate, aber ja, 3 Monate im Kern habe ich Ruhe. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, wo sich völlig überraschend mein Lieblingsschulchor versteckt hält. Der da eine zweite Version von einem Stück Musik eingespielt, eingesungen hat, die ich schon mal dabei hatte, nämlich letztes Jahr. Und zwar am 11.07. hat Mr. B Edge of the Moon in der neuen Version bei Du Röhre hochgeladen. 3 Minuten 17 ist das so lang. Und die erste Version davon habe ich in Podcast Nummer 347 euch zu Gehör gegeben. Da könntet ihr nochmal nachhören, der ist nämlich noch im Feed. Und gefolgt ist das Ganze dann von, hey, wenn ich letzte Woche mit einer OP-Liste anfange, einfach nur, weil die OP-Liste in meiner, wenn ich eine Best-of-Liste aufmache und Zusatzzeug ranhole, dann ist die OP-Liste ganz automatisch nominiert. Dann geht's in der OP-Liste nämlich auch weiter, und da ist nämlich, wohnt dann jetzt der Fighter. The Fighter, nicht der Live-Fighter, der Live-Fighter kommt auch nochmal, ja, der ist auch in der Best-of-Liste gelandet. In 2 Minuten 48, der Fighter auch bekannt als, damit habe ich die OP damals 2011, den als Ohrwurm dabei gehabt. Mehr so versehentlich war der mit auf dem Rechner. Und ja, seitdem habe ich regelmäßig Chor-Videos auf irgendwelchen Rechnern. Dauernd geradezu. Ganz viele. Alle. um genau zu sein. Ja, so. Kriegt er dann auf die Ohren und dann gibt's nochmal 6 Minuten 11 Entspannung. Comic Relief. David Tennant und Catherine Tate, auch bekannt als der Schauspieler von Doctor Who und die eine Schauspielerin oder die Schauspielerin von der Donna Noble, dritte Staffel. Die haben dann beide in einem Nicht-Doctor Who-Setting sind sie aufeinander getroffen. Das war irgendwie so ein Red Nose Day-Dings mal irgendwann. Ist auch schon Jahre her, aber ja. Und lustig. So, kriegt er dann auf die Ohren und ich sag dann erstmal wieder Danke fürs Anhören, herunterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Dann verlange ich gefälligst nach Feedback. Das ist ein Befehl. Und zwar, wenn ihr mir irgendeine Form von Reaktion auf das hier zukommen lassen wollt, was ich hier so von mir gelabert habe, seid ihr herzlich eingeladen, das zum Beispiel per E-Mail an compiblog@gmail.com zu tun, per Tweet oder app.net Botschaft an @compot im jeweiligen Netz oder als Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 365 Teil 3. So, genau. Und dann kann ich damit auch drohen, dass ich voraussichtlich möglicherweise unter Umständen nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wieder was aufnehmen könnte, wenn der Winter doch tatsächlich wieder weitergeht. Dreckswinter. Eine Woche Frühling war mir zu wenig. Aber ja, so. Ich habe ja für gestern eigentlich auch nur Wolken bestellt. Weil, mit riesiger Pupille rechts bin ich halt halb blind. Und das linke Auge kann da auch nichts übernehmen von. Ich habe keine Ahnung, wie ich es damals geschafft habe, den Podcast nach dem Krankenhaus aufzunehmen, den 212. Da hatte ich nämlich rechts auch eine Riesenpupille. Aber ja, gut, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt dafür. Aber ja, wie auch immer. Jedenfalls wünsche ich euch dann viel Spaß mit meinem Lieblingsschulchor und dem Comic Relief. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
One and only, Miss Catherine Tate.
Look here. I can't believe we've got double English.
English is well dry.
I don't see what's so great about reading anyways.
No, reading's for losers.
In it though. At least we've got a new teacher today.
Yeah, right, that'll be a laugh, won't it?
Morning.
All right.
As I'm sure you're aware, my name is Mr. Logan. I'm your new English teacher. Nice to meet you all. Hope you're all ready to get to grips with some Elizabethan literature. Let's all turn to page 53 in our poetry textbooks. I think we'll dive straight in with the bard himself.
Sir?
Yeah.
Are you English, sir?
No, I'm Scottish.
So you ain't English then?
No, I'm British.
So you ain't English, then?
No, I'm not, but as you can see, I do speak English.
But I can't understand what you're saying, sir.
Well, clearly you can.
Sorry, are you talking Scottish now?
No, I'm talking English.
Right. Don't sound like it.
Okay, whatever you want. No! Let's get on with Shakespeare.
I don't think you're qualified to teach us English.
I am perfectly qualified to teach English.
I don't think you are, though.
You don't have to be English to teach it.
Right. Have we got double English or double Scottish?
Is your name Lauren Cooper, by any chance?
Yeah. Hmm. Why?
Your reputation precedes you.
Any day.
So, Shakespeare's sonnets.
Sir?
A sonnet is a poem.
Sir?
Written in 14
Sir?
Lines. The last two of which must form a rhyming couplet.
Sir?
Yes, Lauren?
Can I ask you a question?
Not just now.
Can I ask you a question, though?
Just wait.
But can I just ask you a question? I only want to ask you a question. Can't I ask you a question? I'm just asking you a question. Can I ask you a question?
What is it?
Are you the doctor?
Doctor who? I don't know what you're talking about.
You look like Doctor Who, though.
I'm not Doctor Who, I'm your English teacher.
I don't think you are, though.
Lauren.
I think you're a 945-year-old Time Lord.
Listen.
Did you just pitch up from Mars?
Don't be ridiculous.
You know your house, right?
What?
You know your house?
Yeah.
Is it bigger on the inside?
You'll be quiet.
If you park the TARDIS on a meter. Oh.
Can we please get back to Shakespeare? Thank you. So...
Do you fancy Billy Piper, sir?
Right. You are the most insolent child I've ever had the misfortune to teach.
Thank you.
You're pointless, repetitious, and extremely dull.
Bit like Shakespeare.
You're not even worthy to mention his name. William Shakespeare was a genius. You, little madam, are definitely not. Now just sit there, keep your mouth shut, or I will feel you in this whole module right now.
I bothered. I missed I bothered for safe.
Lauren.
Look if at my face.
I don't.
Look if at my face.
Stop it.
Is this the bothered face that sees before there?
Right, I'm calling your parents.
Are you disrespecting the House of Cooper? Art thou calling my mother a pox-ridden wench?
Enough.
Art thou calling my father a goodly rotten apple?
Lauren.
But he ain't even a goodly rotten apple.
Listen to me.
But he ain't even a goodly rotten apple,
that's
though.
Enough.
Face it.
Lauren.
Bothered.
Lauren.
Look
enough.
Look
enough.
Look
that's
liege,
it.
My
enough.
Liege. My
Stop.
Liege. My
Shush.
Liege.
Enough.
Bothered. Face it. Bothered. You no, take the high road and I'll take the low road. I'm bothered. I'm bothered. Look. Face. Bothered. Bothered. Face. Bothered. I ain't even bothered. My liege. I be not bothered. For soup, I be not bothered. Face bothered, I ain't even bothered. Face bothered, Shakespeare's sonnets, I ain't even bothered. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hair be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damask red and white, but no such roses see I in her cheeks. And in some perfume is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music have a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belies with false compare. Bite me, alien boy!
That's better. A rose by any other name would smell as sweet.